Stolz, bemerkte Mary, die sich etwas auf ihre tiefgründigen Einsichten zugute hielt. Stolz ist, glaube ich, ein weit verbreiteter Fehler. Durch meine Lektüre bin ich sogar überzeugt, sehr weit verbreitet. Die menschliche Natur ist besonders anfällig dafür. Und nur wenige von uns hegen nicht aufgrund des einen oder anderen eingebildeten oder wirklichen Vorzugs ein Gefühl der Selbstgefälligkeit. Soweit aus dem berühmten Roman Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Übrigens, der Todestag der Autorin jährt sich im nächsten Jahr zum 200. Mal. Liebe Gemeinde, Jane Austen beschreibt eine Liebesgeschichte, die recht holprig anfängt. Sie beschreibt, wie die beiden Hauptfiguren, die arme, aber kluge Elizabeth Bennet und der reiche, aber überaus arrogante Mr. Darcy, irgendwie nicht zueinander finden können. Beide haben gedacht, sie hätten das Leben voll im Griff. Beide waren der Meinung, wir wissen, wie das alles funktioniert. Beide waren sie überaus stolz und selbstsicher. Sie, wegen ihrer Schlagfertigkeit und ihres blitzgescheiten Kopfes. Und er, wegen seiner Herkunft, wegen seines Geldes. Und beide waren voll von Vorurteilen über den anderen. Was macht diesen Roman, der schon über 10-mal verfilmt wurde, wo es sogar ein eigenes Musical dazu gibt? Was macht diesen Roman bis heute so erfolgreich? Vielleicht ist es das, dass wir uns selber dabei ertappt fühlen. Wie schnell man selber andere mit Vorurteilen bedenkt, sie in vorgefertigte Schubladen hineinstopft und wie man selber meint, dass man zwar nicht perfekt, aber doch eigentlich ganz okay ist. Dieser Stolz, die menschliche Natur ist besonders anfällig dafür. Und nur wenige von uns hegen nicht aufgrund des einen oder anderen eingebildeten oder wirklichen Vorzugs ein Gefühl der Selbstgefälligkeit. So die Worte in dem Roman. Und der Roman zeigt, wie viel ein falscher, krankmachender Stolz kaputt machen kann. Und das Evangelium heute Morgen, das wir eben gehört haben von Jutta Wesemann, das zeigt uns, dass es auch so etwas wie einen geistlichen Stolz gibt. Einen gefährlichen. Dieses Gleichnis vom stolzen Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer macht da in seiner frommen Überheblichkeit und seinen abfälligen Gedanken über andere wahrlich keine wirklich gute Figur. Und schnell ist man dabei zu denken, ha, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin, wie dieser Pharisäer. Eugen Roth, der Dichter, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Und so schnell ist man genau im selben Denken. Wie leicht fällen wir Urteile über uns selbst und über andere? Und wie oft liegen wir in beidem gründlich daneben? Lernen wir doch die beiden Kandidaten aus dem Gleichnis Jesu etwas näher kennen. Den Pharisäer und den Zolleinnehmer. Und uns selbst. Fehlurteile über sich selbst, das ist so das Erste. Fehlurteile über sich selbst. Pharisäer, die gelten bei uns ja als Inbegriff von Heuchelei. Im nordfriesischen Nordstrand gab es im 19. Jahrhundert einen besonders asketischen und strengen Pastor Bleier. Und in seiner Gegenwart trauten sich die Bauern, die dort lebten, nicht auch nur einen Tropfen Alkohol zu trinken. Doch bei der Taufe vom 7. Kind von Bauer Peter Johansen, da kam ihnen die pfiffige Idee, den Rum einfach in den Kaffee zu kippen. Und damit nicht der Alkohol da verdunstet und man ihn womöglich riechen kann, gab's eine Sahnehaube obendrauf. Der Pastor bekam natürlich dann den Kaffee mit Sahne, aber ohne Rum. Doch irgendwann flog der Schwindel auf und Pastor Bleier schrie: Ihr Pharisäer! Seitdem hat dieses friesische Getränk diesen hübschen Namen, Pharisäer. Weiß nicht, ob Sie es auch schon mal getrunken haben. Übrigens, mein Freund Pastor Wiese, der ist Pastor in Nordstrand und er hat mal recherchiert. Das Interessante ist, dass der Hof von Familie Johansen später dem Alkohol zum Opfer fiel. Aber so verstehen wir Pharisäer als Heuchelei. Nach außen hin immer alles in bester Ordnung, Kaffee mit Sahne. Aber innen drin, oh, da sieht's ganz anders aus. Heuchelei und Täuschung. Aber ihr Lieben, dieses Gleichnis will uns eigentlich auf was anderes aufmerksam machen. Heuchelei war nicht das Hauptproblem dieses Pharisäers. Das war nicht sein Thema, Heuchelei oder Scheinheiligkeit, wie wir so oft denken. Nach außen fromm und im Herzen so ein wahrer Schweinehund. Nein, so war er gar nicht. Das war nicht sein Problem. Er meinte es wirklich ehrlich. Und ich will mal ganz provokant fragen, was ist eigentlich so schlimm an diesem Pharisäer, von dem wir gehört haben? Erstmal, er geht in die Kirche, um zu beten. Bitte, was ist denn daran Schlimmes? Heute Morgen hier denkt doch keiner hier, dass da irgendetwas schlimm dran ist. Sonst wäre man ja nicht hier. Und für manche, die nicht zur Kirche kommen, ist das ja eine ganz beliebte Ausrede. Ach, Herr Pastor, ich muss da nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen, wo die ganzen Heuchler sitzen. Das ist doch ein bisschen frech, oder? Nein, dass der gute Mann in den Tempel geht, um zu beten, das kann man ihm doch nicht vorwerfen. Und dann, er dankt Gott. Er dankt Gott für sein Leben. Er dankt, dass er kein Räuber oder Gottloser oder Ehebrecher geworden ist. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Was bitteschön ist denn daran eigentlich schlimm? Wir haben doch allen Grund, Gott zu danken, wenn unser Leben halbwegs gelungen ist. Wenn wir nicht durch irgendwelche Umstände auf die schiefe Bahn geraten sind, wenn wir bewahrt geblieben sind, kann ich nicht dankbar sein, dass ich heute Morgen hier in der Kirche bin und nicht im Knast? Und dann fastet unser Freund zweimal die Woche und spendet den Zehnten seines Einkommens für Gott. Halleluja! Das ist deutlich mehr als die Kirchensteuer. Wenn das alle machen würden. Bitte, wo ist hier eigentlich ein Heuchler? Wo ist denn hier irgendwas falsch? Pharisäer, das waren Leute, das war eine Gruppe im Judentum, die es wirklich ernst meinte mit Gott und seinen Geboten. Ihr Name Pharisäer kommt von Farasch, das heißt absondern, sie wollten sich absondern von einer gottlosen Lebensweise. Sie wollten keine Kompromisse machen, wie etwa die Sadduzäer, die es auch gab, Das waren Typen, die konnten sich gut anpassen, die haben sich gut arrangiert mit den Römern und die konnten ihre Glaubensvorstellung gut integrieren in ihre hellenistische Umwelt. Nein, so waren die Pharisäer nicht. Das waren die Aufrechten, das waren die Bibeltreuen. Und trotzdem wird dieser Pharisäer von Jesus ja nun nicht gerade als Vorbild hingestellt. Der Grund ist nicht seine Heuchelei, sondern sein totales Fehlurteil über sich selbst. Eine völlige Fehleinschätzung. Und der entscheidende Hinweis, der steht direkt vor dem Gleichnis. Wir haben diesen Vers einleitend auch gehört, Luther übersetzt. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Und eigentlich steht da wörtlich, er sprach aber zu einigen, nicht die sich anmaßten, fromm zu sein, sondern da steht, die davon überzeugt waren bei sich selbst, dass sie gerecht sind. Das ist der Punkt. Er sprach aber zu einigen, die überzeugt bei sich selbst sind, dass sie gerecht sind. Also die sich selbst für gerecht halten, Selbstgerechte. Das, liebe Gemeinde, ist der Knackpunkt. Nicht das ernsthafte Bemühen um ein gottgefälliges Leben. Nicht die Dankbarkeit für das Gute und Gelingen im eigenen Leben. Auch nicht ein gesunder Stolz darüber, wenn etwas gelingt, so wie man auch stolz sein kann auf seine Kinder, wenn irgendwas schön gelaufen ist, wenn ihnen was gelungen ist oder wenn einem die Arbeit gelungen ist. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht um die völlige Fehleinschätzung. Meine eigene Frömmigkeit, mein Bemühen, meine guten Taten, die machen mich gerecht bei Gott. Das war das Fehlurteil und das war diese unheimliche Selbsttäuschung, diese Selbstgerechtigkeit, dieser Stolz, der falsche, gefährliche Stolz. Es ist gut, wenn du in die Kirche gehst, gerne jeden Sonntag, um zu beten und Gottes Wort zu hören. Es ist gut, wenn du regelmäßig in der Bibel liest und es schadet sicher nichts, wenn du auch hin und wieder mal fastest. Und unter uns gesagt, es schadet überhaupt nichts, wenn du den Zehnten gibst. Kann die Martinsgemeinde gut gebrauchen. Einige machen das übrigens. Aber bitte, bitte, denke nicht, dass du dadurch gerecht bist. Denke nicht, dass du dir damit irgendwas bei Gott verdienen kannst. Das wäre der gefährliche falsche Stolz. Und in dieser Gefahr stehen wir, die wir den Glauben ernst nehmen hier in Hohenhorst und die wir nach der Bibel leben wollen. In dieser Gefahr stehen wir vielleicht manchmal. In dieser Gefahr stehe ich vielleicht selber. Dass wir stolz werden über die Art und Weise, wie wir Glauben verstehen, welche Bedeutung die Bibel bei uns hat. Bei Gott bringt uns das keine Punkte. Das Wort Stolz hängt übrigens zusammen mit einem anderen Wort. Ich weiß nicht, ob Sie drauf gekommen wären. Für mich war es ein Aha-Erlebnis. Es hängt zusammen mit dem Wort Stelzen. Das stimmt nachdenklich. Ja, wenn jemand auf Stelzen läuft, dann macht er sich ja größer, höher, als er eigentlich ist. Aber die Größe ist nicht echt. Und wie leicht stürzt man dahin? Ich habe das mal versucht mit den Stelzen, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin gerade mal so einen Schritt weit gekommen, plumps, da lag ich auf der Nase. Meine Frau kann das besser. Aber im Geistlichen ist es gefährlich, auf Stelzen zu gehen, sich größer zu machen. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir können uns nicht selber bei Gott groß machen, egal was wir tun und wie wir uns auch bemühen. Den Himmel gibt's geschenkt, den Himmel gibt's gratis. Den brauchen wir nur annehmen als Geschenk im Glauben an unseren Herrn Jesus. Pastor Heinrich Kemner, der mich sehr geprägt hat aus Grelingen, der hat es seinerzeit gut auf den Punkt gebracht. Er hat öfter diesen Satz gesagt: Wir leben aus dem Geschenkten, nicht aus dem Gewollten. Doch nun noch ein Blick auf den anderen Burschen hier in dem Gleichnis, den Zöllner. Der Pharisäer sah ihn, wie er auch zum Tempel kam, und dann kamen gleich die Vorurteile. Stolz und Vorurteil. Stolz, das sind die Fehlurteile über sich selbst und dann die Vorurteile über andere. Das ist der zweite Gedankengang, Vorurteile über andere. Die Gedanken beim Pharisäer waren beim Anblick des Zöllners diese: Dieser Kerl hat doch keine Chance bei Gott. Der ist unten durch bei Gott. Der hat sein Leben so richtig vergeigt. Wie schnell sind wir mit unseren Urteilen über andere? Wenn man mal so bei Facebook unterwegs ist oder sonst so in sozialen Netzwerken, es ist erschreckend, wie vernichtend heute die Urteile über andere sind. Wenn jemand eine andere Meinung hat, wenn jemand anders ist, wie wird der beschimpft und beleidigt? Und warum? Weil wir diese Menschen oft gar nicht richtig kennen, weil wir nach dem ersten Eindruck urteilen, eben ein Vorurteil, bevor wir ihn kennen. Im Roman Stolz und Vorurteil, da erkennt die Elizabeth, die Lizzie, irgendwann ihre Vorurteile gegenüber Mr. Darcy. Und da geht ihr so ein Licht auf. Und so heißt es dann in dem Buch: Ich habe mich zu Anfang unserer Bekanntschaft zu Vorurteil und Verblendung hinreißen und zu Fehlurteilen über uns beide verleiten lassen. Bis auf den heutigen Tag habe ich mich in mir selbst getäuscht. Und im anderen auch. Wie ist das mit dem Zöllner? Was ist das für einer? Treffen die Vorurteile zu? Sicher, ja, in der Tat, er ist ein Sünder, er ist ein Schurke, einer, dem es egal war, andere Leute über den Tisch zu ziehen, andere in den Ruin zu treiben, Hauptsache er bringt seine Schäfchen ins Trockene, Hauptsache er macht Kohle, er steigt auf, er macht Karriere, wenn er dabei sprichwörtlich über Leichen geht. Ja, so Leute gibt's auch heute, und das ist nicht in Ordnung, keinesfalls. Das alles will Jesus auch nicht verharmlosen. Aber der entscheidende Unterschied zum Pharisäer ist, er erkennt sich selbst. Er weiß das, er spürt das, dass er eben nicht gerecht ist. Und so steht er von ferne, wie es heißt. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Er steht von ferne. Vermutlich ist das nicht, wie es die Hoffnung für alle vorhin übersetzt hat, der Eingang des Tempels, sondern der Tempel damals in Jerusalem hatte Vorhöfe, den Vorhof der Frauen, den Vorhof der Heiden. Und dann durften diese Personengruppen bis zu einem bestimmten Punkt und nicht weiter. Und nur jüdische Männer, die durften dann auch ran an den Tempel. Und der Zöllner, der bleibt also draußen von ferne stehen auf dem Vorhof, weil er spürt, ich passe da nicht hin zu Gott. Ich bin ein verlorener Mensch. Er erniedrigt sich selber damit. Ich bin es nicht wert, dich daran zu gehen. Und dann schlägt er sich an die Brust. Das ist ein altes Zeichen der Umkehr, der Buße. Er kehrt um, er tut Buße über sein bisheriges Leben. Sich an die Brust zu schlagen, ja da, wo das Herz ist, das Zentrum unseres Ichs. Und da spürt er, ja, das ist nicht in Ordnung, das passt nicht zu Gott. Er schlägt sich an die Brust und ruft aus: Gott sei mir Sünder gnädig. Und damit hat er in diesem einen Satz etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck gebracht. Er zählt nicht einzelne Sünden auf. Er sagt nicht, oh, ich habe diesen und jenen Fehltritt getan. Ja, Gott, ich weiß, dass ich habe einige Sünden. Nein, er sagt nicht, ich habe Sünden, sondern ich bin Sünder. Und das ist der Kern von dem Begriff Sünde. Ihr Lieben, der Begriff Sünde wird in der heutigen Zeit überhaupt nicht verstanden. Die meisten Menschen denken, das sind einfach einzelne moralische Fehltritte. Oder man verharmlost das und nennt das Essen eines Stückes Torte. Heute habe ich aber wieder gesündigt. So ein Quatsch. Bei dem Begriff Sünde geht es nicht um einzelne Taten. Die gibt es auch. Natürlich gibt es einzelne Sünden. Aber der Kern, der Knackpunkt ist die ganze Person, unser Sein. Und das erkennt der Zöllner, dass er ohne Gott bisher gelebt hat. Und das macht ihn zum Sünder. Nicht, dass er dies eine oder jene Schlechtes getan hat, sondern der Zustand ohne Gott, das ist es. Und das erkennt er: Gott sei mir Sünder gnädig. Und damit hat er etwas auf den Punkt gebracht, was uns alle miteinander verbindet. Dass wir ohne Gott alle Sünder sind. Und da gibt's keinen Unterschied mehr zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner, zwischen einem Penner und dem Pastor. Alle gleich. Aber das zu erkennen, darum geht's. Sei mir gnädig. Und damit vermeidet dieser Zöllner eine zweite Gefahr, die es neben dem Stolz auch geben kann. Die einen kommen nicht an Gott ran, weil sie zu stolz sind, weil sie meinen, sie brauchen Gott gar nicht, sie sind schon gerecht. Aber die anderen kommen genau aus dem umgekehrten Grund nicht an Gott ran, weil sie so verzweifelt sind und so in sich selbst verkrümmt, dass sie gar nicht mehr den Blick für die Gnade Gottes haben. Dass sie sagen, ach, ich bin doch so schlecht, ich bin so wertlos, mit mir kann Gott gar nichts anfangen. Auch das kann uns von Gott fernhalten, so eine Einstellung. Und wenn du vielleicht eher in diese Richtung tendierst, dann lass dir das heute zusprechen. Keiner ist so schlecht, als dass Gott nicht noch was mit ihm anfangen kann. Seine Gnade ist so groß, dass sie für jeden gilt und du hast nichts getan in deinem Leben, was so schlimm sein könnte, dass Gottes Gnade nicht größer ist. Also weder den Stolz, der meint, er braucht Gott nicht, noch die Verzweiflung, die meint, Gott schafft es nicht, aus meinem Leben noch was zu machen, sondern genauso wie dieser Zöllner, erkennen, Selbsterkenntnis, jawohl, aus eigener Kraft, so wie ich bin, klappt es nicht. Aber Gott sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner wendet sich an Gott. Und dann kommt, wenn wir es recht bedenken, nachdem wir über die Fehlurteile über uns selbst nachgedacht haben und die Vorurteile über andere, dann kommen wir zum Schluss zum Urteil Jesu. Das Urteil Jesu sieht nämlich ganz anders aus, als wir es uns denken. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Also, dieser Zöllner, der es erkannt hat, ich brauche die Gnade Gottes, der hat den Weg gefunden. Das war ganz nett gestern in der Zeitung. Ich weiß nicht, in der Hannoverschen ist es vielleicht auch, zumindest in den Schaumburger Nachrichten, da ist ab und zu dieser Rabenau. Ich weiß nicht, kennen Sie diese Cartoons von Rabenau? Jedenfalls ist der Rabenau bei der Autowerkstatt, hatte sein Auto dort. Und der Werkstattchef, der sagt, ja, wissen Sie, wir sollten das Getriebe und die Bremsen erneuern und den Fahrer. Das ist aber wunderbar auf den Punkt gebracht. So sieht's aus in unserem Lebensauto. Wir denken immer nur, man muss hier und da ein bisschen was schrauben, was reparieren. Aber das ist nicht das, was wirklich hilft. Der Fahrer muss ausgewechselt werden. Wir sollen Jesus an der Steuer unseres Lebensautos lassen. und bei ihm mitfahren und nicht meinen, selber alles in die Hand zu nehmen. Der Fahrer muss erneuert werden, neu gemacht oder sogar ausgewechselt. Und das hat der Zöllner kapiert. Der hat gesagt, Gott, nimm du jetzt das Steuer meines Lebens in die Hand. Friedrich der Große, der alte Fritz, der ging oft verkleidet auf Reisen, um alle möglichen Sachen so in seinem Königreich selber in Augenschein zu nehmen. Und eines Tages, so berichtet man, ist er in ein Gefängnis gegangen. Er hat Mann für Mann auf dem Gefängnisgang so antreten lassen und jeden Einzelnen gefragt, warum er denn da sitze im Knast. Und jeder hat ihm geantwortet, also ich bin völlig unschuldig, weil... Und dann kamen alle möglichen Gründe. Und schließlich hat dann einer vor ihm gestanden, so berichtet man, der hat gesagt, ich sitze hier zu Recht. Ich sitze hier, weil ich das verdient habe. Und da soll der alte Fritz hochgefahren sein und hat gebrüllt, scher er sich raus aus dem Haufen von diesen gerechten Leuten. Ich kann es doch nicht zulassen, dass er diese gerechten Leute hier auch noch verderbe. Also raus hier, er ist frei, möge mir kein Gefängnis mehr betreten. Um Gnade zu bekommen, muss man erst mal einsehen, dass man sie braucht. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Blaise Pascal, vielleicht kennen Sie dem Namen nach diesen großen französischen Physiker und Mathematiker. Er ist selber zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und er hat dann einmal so gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen. Die Gerechten, und damit meint er die bei Gott Gerechten, die wissen, dass sie Sünder sind. Und die Sünder, die glauben, Gerechte zu sein. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die Gerechten, die wissen, dass sie Sünder sind. Und die Sünder, die glauben, Gerechte zu sein. Der Roman Stolz und Vorurteil endet damit, dass die beiden, Elizabeth und Mr. Darcy, zusammenfinden. Die Liebe hat es geschafft, ihren Stolz und ihre Vorurteile zu überwinden. Und genauso kann es auch im Leben gehen, wenn wir uns von der Liebe Gottes verändern lassen. Wenn wir uns von Gottes Liebe unseren Stolz, den falschen Stolz nehmen lassen und auch unsere Vorurteile über andere, dass wir beginnen, andere und uns selbst mit den Augen Gottes zu sehen, mit den Augen Jesu, mit den Augen der Liebe. Amen.